Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kaffee und Fluchen und freuen uns heute sehr, dass die Autorin und Wissenschaftlerin Maja Göpel bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Wir haben gerade wieder eine Rekordhitzewelle in Deutschland erlebt. Wie blickst du auf solche Extremwetterereignisse, wenn sie jetzt passieren? Ist neben all den negativen Konsequenzen, siehst du auch eine Chance darin, dass Menschen durch sie die Dringlichkeit von Klimapolitik besser verstehen?
Ja, also historisch betrachtet kann man inzwischen sagen, wenn wir überlegen, wann Fridays for Future auch entstanden sind, 2018, war es ein sehr heißer Sommer auch in Schweden und in anderen Teilen mit vielen, vielen Waldbränden. Und das sind ja auch einfach sehr andere Wahrnehmungen des eigenen Landes. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir war das auch jetzt am Wochenende. Meine kleine Tochter kam von der Klassenfahrt nicht zurück, weil die Autobahn aufgeplatzt war und hing dann irgendwie 16 Stunden im Bus und es mussten Johanniter kommen und Wasser reinbringen und solche Dinge. Und also es ist ja einfach direktes Gefühl, das ist nicht, das fühlt sich nicht so an wie immer oder normal. Und natürlich sind das dann die Momente, wo wir eine Chance haben. Umgekehrt habe ich fast so ein bisschen Sorge, dass es schon einen kleinen Abnutzungseffekt gibt, weil das natürlich klar ist, dass diese ja, starken Extremsituationen einfach häufiger werden. Und wenn ich mir so angucke, wie selbstverständlich da jetzt wieder irgendwie zumindest auf Social Media, da muss man ja auch vielleicht auch nochmal differenzieren, dieses ja, ja, früher war es schon immer, es kommt dann, kann ich mir echt nur noch an den Kopf packen.
Vermisst du da jetzt eine Reaktion von Friedrich Merz auch? Also der hat sich ja, glaube ich, bisher noch nicht wirklich zu geäußert oder nichts dazu gesagt.
Ja, es ist echt immer so zweiteilig. Also wir haben natürlich viel auch die Situation nutzen müssen, um zu erklären, das ist es. Ne? Klimawandel ist ja sowas, das kann man nicht anfassen, das kann man nicht fühlen. Diese Moleküle düsen halt so durch die Gegend. Und dann jedes Mal zu sagen, das ist jetzt eine reale Auswirkung, die sonst aus den Modellen eben vorausgesagt wird, ist total wichtig. Und gleichzeitig wurde das, und das ist auch fies eigentlich, immer gleich als, ja, jetzt instrumentalisiert ihr hier die Katastrophen, so abgetan worden. Und das war immer dieser Balanceakt. Also wie kriegst du das hin, den Leuten wirklich klar zu machen? Und ich habe da so ein Mitgefühl meinen naturwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich selbst keine Lust haben, Alarmismus ausstrahlen zu sollen, aber auch wirklich langsam mit dem Kopf vor die Wand schlagen und sagen, Leute, wann, wie wollt ihr es denn merken? Weil das ist jetzt der Anfang. So, ne? Und deshalb ist die Gratwanderung schwierig. Es wäre natürlich jetzt eigentlich sau wichtig gewesen, dass eine christdemokratische Partei sagt, wir haben das auch verstanden. Weil auch bei uns gibt es Leute, die noch Physik und Naturwissenschaften irgendwie auf dem Zettel haben. Dass das komplett ausbleibt, ist schwierig, vor allem, weil ja gleichzeitig gerade die Klimaziele und alles in Frage gestellt werden. Und da ärgere ich mich wirklich rasant drüber, dass das einfach so als, ja, können wir uns wirtschaftlich gerade nicht leisten, durchargumentiert wird und auf der anderen Seite eben nicht gesagt wird, was heißt das wirtschaftlich, wenn wir es nicht machen. Und das sind ja genau die Dinge, die wir jetzt live beobachten können. Jenseits dessen, ob man sagt, das ist noch artgerechte Haltung. Also wie viel muss es immer auch wirtschaftlich übersetzt werden? Man dürfen ja auch einfach sagen, es ist menschlich zu priorisieren, dass Gesundheit als die Grundlage, mit der wir alle überhaupt Wohlstand erleben und in der Gesellschaft produktiv sein können, höchste Priorität haben sollte.
Es hat sich ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen der Zeitgeist gewandelt und der Spiegel hat gerade ein langes Porträt über dich geschrieben und darin auch geschrieben, dass dein Kampf der letzten Jahre gegen Klimawandel und für diese sozial-ökologische Transformation durch diesen neuen Zeitgeist ins Leere gelaufen ist. Hast du selber auch das Gefühl, dass das passiert ist?
Genau diese Passage, die du vorgelesen hast, fand ich auf allen Ebenen so doof, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Es ist nicht meins. Weißt du, es ist halt einfach, es ist ein Staatsziel, es sind internationale Verträge, es ist der größte Konsens zwischen Naturwissenschaftlern, dass wir das dringend abwenden sollten und bitte meins draus gemacht, als wäre das irgendeine private Interessensvertretung. Das ist Art 1. Zweitens ist es kein Kampf. Man kann natürlich sagen, es ist manchmal sau anstrengend, aber es gibt überhaupt nichts Sinnvolleres. Also ich mache das, ich könnte ja auch jeden anderen Job machen. Mache ich aber nicht. Was für mich völlig klar ist, wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du das nicht mehr weglächeln und auch nicht mit Geld totschmeißen. Also da, das ist einfach sinnvoll. Und das Dritte ist, ins Leere gelaufen ist natürlich totale Kokolores. Also wer sagt das? Nur weil es jetzt eine wirklich konzertierte Attacke dagegen gibt. Und das finde ich auch wirklich ein totales Medienversagen, dass das einfach so, die Leute wollen das nicht, Frau Göpel. Ja, nö, die Haufen an Missinformationen mit Bots und aus Russland und die komplette Frontalattacke der USA auf jegliche Nachhaltigkeitsregulierung und auf die ganzen internationalen Klimaabkommen von denjenigen, wo ich nicht sagen würde, dass da ein Gesellschaftsmodell drin schlummert, wo überhaupt alle Menschen einen Platz finden sollen. All das wird so weggelassen. Bei der Frage, warum ist das im Moment schwieriger durchzusetzen? Und die Frage fände ich legitim. Warum ist das momentan schwieriger durchzusetzen? Ist exakt das, worauf Wissenschaft wieder Antworten suchen kann. Aber dein Kampf ins Leere ist halt völliger Blödsinn.
Also im gleichen Artikel wurde auch geschrieben, dass du jetzt zunehmend Allianzen mit konservativen Milieus suchst und vielleicht auch das tust, um Brücken zu bauen und Dinge besser umsetzen zu können, auch weil man ja gerade eine eher konservative Regierung hat. Stimmt das? Oder ja, hast du das Gefühl, dass so konservative Kräfte dir mit der Zeit jetzt auch mehr zuhören oder musst du da aktiv wirklich den Schritt drauf zugehen immer wieder?
Ach, das ist auch so mehrschichtig eigentlich. Also erstens überhaupt nicht so, dass ich nicht früher mit konservativen Kräften gearbeitet hätte. Es gibt ja wahnsinnig kluge Menschen, Klaus Töpfer beispielsweise, der ursprünglich 1992 auch den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, bei dem ich Generalsekretärin war, ins Leben gerufen hat. Er war ein wahnsinniger Held für mich. Und wir sind sehr, sehr, sehr gut miteinander ausgekommen und mehrfach miteinander aufgetreten. Und natürlich gibt es in jedem Bereich Menschen, die vielleicht CDU wählen und sich eher konservativ einsortierten, die Naturwissenschaften verstanden haben und die auch ihren Auftrag als gestaltende Personen mit viel Einfluss verstanden haben. Und dadurch, dass jetzt eben wir einen Regierungswechsel hatten, ist es natürlich schwerer geworden, tatsächlich die Themen auch dort so anschlussfähig zu halten, weil sie vorher so als grün gelabelt wurden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Da gibt es diejenigen, die sagen, wir würden das gerne mit der Biodiversität und Klima auch hochhalten, aber das ist halt so ein grünes Thema. Aber dazu haben ja CSU-Politiker namens Markus Söder und Co. auch massivst beigetragen. Das war die größte Katastrophe, habe ich mit Cem Özdemir auch mal drüber geredet, der das selber schlimm fand. Als wären Naturschutzfragen, und jetzt inzwischen wissen wir, dass es Sicherheitsfragen sind, als wäre es irgendwie mit einer Partei zu verbinden. Und deshalb ist das auch wieder schwierig, finde ich, vom Framing. Und ich habe mich schon gewundert, warum diese totale Bereitwilligkeit bis Notwendigkeit des Kategorisierens, des Schubladendenkens, des Gegeneinanderstellens auch diesen Artikel so durchzogen hat, weil ich das nie so empfunden habe. Also ich habe immer mit den Menschen querbeet gut arbeiten können, die einfach gesagt haben, ich habe das kapiert. Ich weiß, worum es geht.
Wie können solche Allianzen in der Gegenwart funktionieren? Welche Kräfte siehst du, mit denen man vernünftig zusammenarbeiten kann? Und wie muss so ein Arbeitsprozess aussehen, damit vernünftige Lösungen dabei rauskommen?
Naja, im Prinzip, also auch aus der Transformationsforschung ist immer völlig klar, also der Begriff Gemeinschaftswerk steht überall oben drauf und zwar aus dem Grund, dass du weißt, dass einzelne Akteure irgendwann überfordert sind. Und deshalb ist natürlich im Moment eine Suche gewesen, schon seit ein paar Jahren verstärkt mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Weil die Stimmen aus der Wirtschaft ein anderes Gewicht haben, sowohl im öffentlichen Raum als auch eben bei den Christdemokraten, die als die Wirtschaftspartei gelten und gelten wollen, als jetzt Wissenschaft tatsächlich. Also das haben wir schon bemerkt, dieses wie dringst du noch durch als Absenderin, ne? Und von daher dort diejenigen zu stärken und auch mit Argumenten beziehungsweise mit Wissen zu unterstützen, die sie auch nutzen können, wenn diese typischen Sachen immer kommen. Eine ganze Webseite gemacht, wertvolles-wirtschaften.de, um mal zu sagen, das hört man immer wieder, dieses, wir können uns das nicht leisten, das ist schädlich für und so weiter. Und dann eben Studien zu zeigen, die das mal genau angeguckt haben und das umdrehen. Man muss eben einmal durch die kurzfristige Veränderung durch. Und das ist genau die Frage, wie schaffen wir das? In einer sehr aufgeheizten, sehr auf Konfrontation und Opportunismus und Parteipolitik, die sich ja gar nicht mehr gut verstehen darf, ist ja auch eine totale Tragik, ausgelegte öffentliche Diskussion. Und diese Frage, also immer so ungefähr 10 Jahre sich Zeit zu nehmen für eine Sektortransformation, heißt das da wieder in der Forschung, wie kriegst du das institutionell unterstützt? Und da gab es beispielsweise mit dem Klimaschutzgesetz und anderen ja wirklich gute Ideen. Also es war zum ersten Mal ja auch, dass jedes Ministerium angehalten war zu sagen, wir haben allen Einfluss darauf, wie das CO2 freigesetzt wird in dieser Gesellschaft. Es muss sich nur nicht nur das Umweltministerium darum kümmern, sondern natürlich Verkehr und Gebäude, als die insbesondere, die voll hinterherhängen. Aber natürlich auch die Frage, wie kann, ich fand das klug, Wirtschaft und Energie so zusammengedacht werden, dass man beides, die Wirtschaftlichkeit, aber auch das CO2 eben im Blick behält. Und deshalb war das eben auch sehr traurig zu sehen und deshalb eben auch die Frage, wie kann man das nochmal mit anderen Übersetzungen, ne, Thema Sicherheit, Thema Wirtschaftlichkeit, Thema jetzt ja auch gerade mit der Energiewende zu zeigen, hallo, also ihr Lieben, wenn euch Klimawandel egal ist, dann guckt euch doch mal diese Abhängigkeit, diese Verletzlichkeit, die wir haben, wenn wir überall fossile Energien importieren müssen. Macht es doch aus den Gründen oder erzählt die ganze Geschichte anders. Die Energiewende kann ja auch etwas sein, wo wir alle unseren kleinen Beitrag sehen. Also wenn wir uns fragen, wann haben Leute Lust mitzumachen an Veränderungen, ist das häufig, wenn sie das Ziel verstanden haben, die Analyse kapiert haben, warum man das ändern sollte und einen Beitrag sehen, also Handlungsoptionen. Und dann eben noch Sinn erfahren, entweder intrinsisch oder eben, weil andere mitmachen. Die Energiewende wäre super dafür. Man müsste aber bereit sein, als politische Vertreterin oder Vertreter auch zu verstehen, dass das neue Energiesystem eben was ganz anderes ist als das alte. Sehr modular, viele Prosumentinnen. Du kannst wirklich mitmachen, indem du eine Solaranlage aufs Dach oder ein bidirektional ladbares Auto in die Garage packst, sodass du Teil dieses neuen Smart Grids bist. Wir haben Speicher dadurch viel mehr, die wir momentan zu wenige haben. Du kannst Netzanschlüsse anders bündeln. Du musst aber erstmal sagen, ah ja, wie sieht das Design von übermorgen aus? Und darauf argumentieren. Und stattdessen haben wir, endlich ist der Hitzkeller wieder Privatsache. Und ich denke so, oh Mann, Leute. Da ist wirklich auch für mich so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, wie können wir noch besser Kompetenz vermitteln. Aber irgendwann kannst du auch keine Kompetenz mehr vermitteln, wenn sie nicht gewollt wird. Und das ist das, was mich am meisten umtreibt, gerade vielleicht noch ein Satz dazu. Also wenn ich neulich beim Deutschlandfunk saß und die Frage kommt, Frau Göpe, warum sucht denn die Politik aus den möglichen Maßnahmen jetzt, um den Energiepreisschock abzufedern, die beiden Sachen aus, von denen alle Experten und Expertinnen sagen, die nicht. Also allen voran den Tankrabatt. Ich kann nur noch sagen, ich weiß es nicht. Und deshalb ist eben tatsächlich diese Frage, nach welchen Parametern, jenseits von nur Lobbyismus als Erklärung, momentan die Politik in ihren Entscheidungen treibt, so relevant. Und daher eben auch zu überlegen, was ist die Geschichte und was ist der Zusammenhalt, den wir brauchen, um die Kräfte, die das Gefühl haben, am meisten davon zu profitieren, dass sie nur sich selber absichern und nur darüber nachdenken, wie sie am Ende gewinnen können, sei es eine Machtposition in der Politik oder sei es nochmal mehr Aktiengewinne, wie wir in den USA sehen, oder mein Geschäftsmodell hält nochmal ein paar Jahre, weil es nochmal neu gepuffert wird, anstatt zu transformieren. Also da, wie kommen wir da ran und wie finden wir den Mut derjenigen, die sagen, Leute, Besitzstandswahrung ist jetzt gerade echt nicht mehr Programm.
Du hast gerade schon angesprochen, dass es viele, also dass sie auch Studien zusammensammelt und eigentlich ist das ja auch immer der Konsens. So, umso mehr Studien es für eine bestimmte These gibt, desto richtiger ist sie. Aber jetzt erleben wir ja auch gerade eine Zeit von wahnsinnig vielen Fake News, irgendwie einen amerikanischen Präsidenten, der bewusst Daten auch wieder vernichtet. In solchen Zeiten, so welche Argumente hat dann überhaupt die Wissenschaft noch, wenn es nicht mehr auf Fakten zurückgegriffen werden kann?
Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die mich wirklich am allermeisten umtreibt im Moment. Weil wir wissen, wenn wir im Grunde genommen jede Idee von es gibt bestmöglich gesichertes Wissen, das heißt ja nicht, dass es nie nochmal adaptiert wird, aber es ist einfach die Zunft, die wir uns gegönnt haben in Demokratien, zu sagen, wir haben unabhängige Wissenschaft, wir haben unabhängige Medien und wir haben unabhängige Gerichte. Aus dem Wissen heraus, dass du, damit Kooperation möglichst frei bleiben kann, natürlich gewisse Grundlagen und Erwartungssicherheit schaffen müsstest. Angefangen damit, dass Bürger und Bürgerinnen, wenn sie Meinungs- und Willensbildung vorausnehmen, bevor sie Entscheidungen treffen, wenn sie wählen, natürlich auch Informationen haben müssen, die sie zu guten Meinungs- und Willensbildung befähigen. Und gut meine ich jetzt ganz im Sinne von, ich verstehe, was los ist und ich sehe die Handlungsoptionen und ich sehe auch ehrlich, was die Konsequenzen sind. Und dafür ist ja die ganze Zunft angetreten und deshalb mag ich sie auch so wahnsinnig gerne. Und wenn dann aber gesagt wird, es ist uns eigentlich wirklich total egal, dann entfleucht uns genau diese Möglichkeit, nicht nur gemeinsam einen Wirklichkeitsraum zu bauen, indem wir sagen, der überzeugt mich und dann machen diese Entscheidungen Sinn und ich sehe auch meine Rolle darin und ich sehe deine und wie wir zusammenwirken können, sondern ich nehme Thema Donald Trump, wie du angesprochen hast, natürlich auch noch die Datensätze weg, mit denen dann Thema unabhängiger Journalismus oder unabhängige Gerichte tatsächlich auch Rechtschaffenheitspflicht oder sogar Sanktionierung einhergehen könnten, wenn ich sage, ich halte mich auch nicht an die Gesetze. Wir haben ja Umweltgesetze und wir haben ja Verträge, aber wenn jemand sagt, ich nehme euch sogar das weg, mit denen ihr sehen könntet, ob ich gegen diese Gesetze verstoße oder nicht, dann ist das einfach Mittelalter. Also ist das zurück zu dem, ich mache, was ich will, solange ich kann, weil ich einfach sehr viel Machtmittel auf mich vereint habe und genug enge Buddies um mich geschart, die sagen, solange ich selber mitverdiene, ist mir das ein bisschen egal.
Glaubst du denn, ist es schwieriger, die politischen Entscheiderinnen und Entscheider zu überzeugen oder die breite Öffentlichkeit? Was ist dir da aufgefallen in deiner Arbeit?
Also was ich merke, ist wirklich, dass ich würde sagen, 80% der Menschen sich eigentlich total wünschen, dass genau das passiert. Dass man sich hinsetzt und sagt, worum geht's eigentlich? Wie können wir Prioritäten setzen? Da sind wir nämlich gar nicht so weit auseinander. Das zeigt ja die ganze Wohlstandsforschung. Und wie kann dieses Gemeinschaftswerk wieder zu etwas werden oder ein neuer Gesellschaftsvertrag, wurde das auch manchmal genannt, auch in den Studien von unserem Beirat, wo man so ein bisschen updatet. Ne? Ist denn eigentlich die Art und Weise, wie wir Ziele formulieren? Ist die Art und Weise, wie die Wirksamkeit von Politik gemessen wird? Ist die Art und Weise, wie wir bilanzieren, auf dem Weg sind? Ist die gerade fit for purpose? Also oder brauchen die ein Update? Und dann let's go. Und das wünschen sich immer noch ganz, ganz viele in den Umfragen. Die haben Sorge vor dem wachsenden Egoismus. Und dann kriege ich aber eben auch die Nachrichten, ja gut, aber solange die können, einfach sich nehmen, was sie wollen und sich kein Stück verändern, warum soll ich das machen? Und deshalb bräuchte es auf jeden Fall von denjenigen, die eben privilegiert sind, momentan das Signal, wir sind hier. Also Hashtag we are here, weil momentan ist der Hashtag, und den habe ich zum ersten Mal nach den Lehman Brothers Crash in 2008 gehört, IBG, also IBG, I'll be gone. Und jetzt, wenn sich die Tech Bros da ihre Inseln kaufen und ihre Bunker bauen, also es ist alles das Signal, I'll be gone. Ihr seid mir irgendwie total egal. Ich hole nochmal alles hinter meinen Zaun und dann gehe ich nach Dubai oder sonst wohin. Und das Signal ist gerade wirklich schwierig. Also weil das tatsächlich auch so eine Kulisse bietet für die rechtspopulistische Erzählung, dass die Elite sich sowieso nur selbst bereichert und dann abhaut. Und deshalb suche ich nach den Allianzen, die sagen, hey, dieser Standort, diese Tradition, die wir haben, dieses Europa und dieses Deutschland in Europa, das ist das, für das wir uns einsetzen. Und das soll eben nicht einfach nur zurück ins Mittelalter gekegelt werden und dann machen wir noch ein bisschen Digitalisierung und Superintelligenz drauf und behaupten, dass deswegen ist da auf Zukunft drin.
Ich weiß nicht, wie du den Prozess mit dieser Rentenkommission bewertest, aber ich fand ihn gerade zum ersten Mal, es war irgendwie eine Rentenkommission mit 8 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und 3 Politikerinnen und Politikern. Und ich fand es irgendwie beruhigend, dass doch noch Kompromisse möglich sind in der politischen Mitte. Und habe mich gefragt, ob du glaubst, dass das ein Weg ist, den man in der Zukunft häufiger gehen kann, dass man einfach mehr Wissenschaftler in solche Gremien setzt und mehr outsourced. Weil eigentlich, was ja passiert ist, dass man die Entscheidung outgesourced hat und dann muss es nur die politische Klasse übernehmen als Handlungsweg. Und dann, genau, und ob du das eher ein gutes oder schlechtes Beispiel fandest?
Na, ich würde es mit einem anderen möglichen Prozess, nämlich Bürgerräten, spiegeln. Ne? Weil das ist ja das andere Interessante, dass wir durchaus gesehen haben, wenn Bürgerinnen und Bürger, die gewählt werden, also meistens ja per Losverfahren und möglichst nach Repräsentation, und dann die Chance haben zu sagen, wie würdet ihr Probleme lösen, und ihr kriegt auch Expertinnen und Experten an die Seite gestellt. Und die durften sogar, also in der letzten Regierung, der Ampelregierung, war das ja ein offizielles Instrument im Bundestag, wo dann auch von unterschiedlichen Parteien eben entsprechend Expertinnen und Experten benannt wurden, sodass du auch nicht sagen kannst, jetzt haben dich die Grünen da ihre ganzen Experten reingesetzt. Das habe ich so oft gehört und dachte, oh Leute, nervt nicht, also liest wenigstens einmal nach. Ich finde sowieso, also an alle, lest mal Gesetzestexte, da ist so viel Begründung drin. Also das meiste zum Glück in unserem Land ist noch gut begründet. Und das wäre ja eigentlich mal eine Einladung, da vielleicht mehr Vertrauen zu schenken als irgendeinem blöden AfD-Post, der wieder irgendwie sagt, passt mal auf, hier betuppen sie euch wieder. Und dann ist beides natürlich gut und möglich. Also ich habe neulich auch gedacht, wie kriegen wir das noch wieder hin, so eine Mitte, also demokratische Mitte-Koalition hinzubekommen, Und man könnte ja das Ganze sogar noch beschleunigen. Also dass man wirklich sagt, das sind die Sollbruchstellen. Wir wissen, da müssen wir richtig strukturell drauf. Also war jetzt die Rente ja ein Thema, aber Klima würde ich da drin sehen. Ich würde auch Biodiversität, also Ernährungswende, Ressourcenwende, das sind ja viele Sachen gut beforscht. Und dann tatsächlich zu sagen, von den Mitteparteien benennt doch die Expertinnen und Experten, die sperren wir für 5 Tage ein und geben ihnen vorher mal KI-basiert eine Auswertung von den Berichten, die sie sagen, sind für sie die wichtigsten. Und dann kannst du gucken, was ist Konsens, wo Übereinstimmung und wo sind die Sachen, wo Dissens ist. Und dann kannst du eben tatsächlich bei dem Dissens noch mal ein bisschen verhandeln und gucken, wo sind vielleicht diese Einigungsprozesse innerhalb der Expertinnen und Experten. Und dann nimmst du Politik mit rein und Bürger und Bürgerinnen mit rein. Und ich glaube, wenn man das mal einmal konzertiert macht, dann kannst du in einem Monat und dann richtig mit Druck dahinter richtig gute Sachen als Programmatik erarbeiten. Man müsste halt ein paar von diesen Prozessen mal updaten.
Könnte KI dann bessere Entscheidungen treffen als Politiker?
Nee, das ist ja die Arbeitsteilung, die da wichtig ist. Also wenn du zum Beispiel, du nimmst 18 oder 10 Expertinnen und Experten, ich würde eher sagen 12, ist nicht schlecht, ne? Dann hast du diese Diversität mit drin. Dann geben die dir jeweils 3 bis 5 Studien. Dann sind die zum Teil, ich kenne die ja, Jahrzehnte lang. Dann ist die Aufgabe der KI nicht, sich irgendeinen Kram auszudenken, sondern du nimmst auch bitte nicht irgendein ChatGPT, LLM, bla, sondern du nimmst tatsächlich eine gute KI, die darauf trainiert ist, das auszulesen, was tatsächlich dort drin ist. Weil dann hast du die Synthesen relativ schnell. Dann musst du ja nicht unbedingt Menschen draufsetzen. Und dann hast du die Dissens relativ schnell. Also die soll einfach nur sortieren. Und dafür, glaube ich, sind die Dinger super. Auch weil sie eben nicht mit einem Auge reingehen, ach, das fände ich aber wichtig, dass diese Empfehlung auf jeden Fall durchkommt. Also da, finde ich, kann sie vertrauensbildend wirken. Aber bitte nicht die Dinger, die von den Bros schon vorkodiert sind.
Jetzt ist es aber ja dann doch so, dass bestimmte Begriffe auch immer eine unterschiedliche Auslegung in anderen Kreisen haben. Also so Wachstum ist bei den einen als was sehr wirtschaftlich angesehenes Themengebiet oder so besetzt mit dem BIP einzuordnen. Und bei anderen ist es dann wieder so, dass Wachstum ganz viel andere soziale Aspekte noch dahinter verstehen lässt. So wie definierst du für dich diesen Begriff und wie unterscheidet sich der vielleicht auch von Friedrich Merz und wie kriegt man das dann am Ende hin, wenn alle so die Begriffe anders definieren, trotzdem einen Konsens zu finden, wenn man ja solche Arbeitsprozesse dann macht?
Naja, also wenn man ehrlich ist, ist dieser Begriff seit 40 Jahren bummelig hart kritisiert. Also von daher ist es dann auch nicht so schwer zu sagen, wir nehmen einfach mal die Grundlagen, wo sich die Leute die Mühe gemacht haben, das vernünftig zu definieren. Und dass das Bruttoinlandsprodukt überhaupt kein ausreichender Indikator ist, um Fortschritt abzubilden, das gibt seit 68 die Übereinkunft. Und dann kann man sich eher fragen, warum es immer noch so als Meta-Erzählung in den Raum gestellt wird. Und das finde ich inzwischen intellektuell faul. Und ich finde, dann kann ja auch jeder und jede sagen, zu welchem Ausmaß. Es gibt ja auch so und so viele Studien und Riesenberichte, zum Beispiel 1000 Seiten von der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Merkt man schon, 3 Begriffe im Titel kann nicht das Gleiche sein. Aber momentan wird wieder so getan, als würde das BIP wachsen sollen und dann kippt da irgendwie Wohlstand und Lebensqualität raus. Das ist natürlich Kokolores. Warum hat die Enquete-Kommission 3 Begriffe oben hingestellt und die sind jeweils anders definiert? Also da würde ich ganz couragiert erstmal sagen, das kann man auf dem besten Stand der Literatur möglichst differenziert eben nehmen. Also gerade solche Begriffe, wo man weiß, sie laufen ins Leere. Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, auch Arbeitslosenzahlen. Ne? Es gibt einfach unterschiedlichste Statistiken oder Entkopplung, Wachstum und Ressourcenverbrauch. Ich kann das mit dem Domestic Material Consumption machen. Dann gucke ich nur rein, was innerhalb meines Landes aufgelaufen ist. Oder ich kann das mit Total Material Requirement machen, also im Lebenszyklusanalyse. Und dann gucke ich all das noch rein faktoriert, was in anderen Ländern aufgelaufen ist an Ressourcenverbrauch. Und dann gibt es eben den Unterschied zwischen denen, die sagen nur das, was im Produkt gelandet ist oder was noch an Müll außenrum liegen bleibt, wenn du eben aus der Mine was rausholst oder mit unheimlich Chemikalien da irgendwas aus dem Boden presst. Und das ist aber so hinreichend bekannt, gerade wenn du unterschiedliche wissenschaftliche Expertisen in einen Raum bringst, dass man sich darauf wird einigen können. Und alle, die vernünftig wirklich an der intellektuellen Erkenntnis arbeiten, sind auch in der Lage, diese Kritik einzuordnen und das eben differenziert zu machen.
Du hast vorhin schon die verschiedenen Aspekte oder einige der verschiedenen Aspekte der nötigen Transformation angerissen oder erwähnt. Transformation bedeutet ja aber immer auch eigentlich Priorisierung. Wie priorisierst du die einzelnen Aspekte der nötigen Transformation und welches, würdest du sagen, sind die 3, 4, 5 wichtigsten Bereiche und Maßnahmen?
Ja, ich habe irgendwann angefangen, mit dem Begriff der Risikohierarchien so ein bisschen zu arbeiten. Also zu überlegen, was sind denn Dinge? Weil wenn du Risiko versuchst zu greifen, gibt es ja auch da unterschiedliche Qualitäten. Das eine ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintrifft. Dann ist die Schwerwiegendheit, also wie krass ist das, wenn das eintrifft. Und dann gibt es noch die Reversibilität. Also kann man das zurückdrehen oder ist das, wenn das einmal Thema Kipppunkte vorbei ist, sind wir dann einfach in einem veränderten Aggregatzustand oder einer anderen Voraussetzung für die Zukunft. Und da eben in den unterschiedlichen Kategorien denkend, finde ich schon. Also diese Story, die Jeff Bezos jetzt gerade da irgendwo in Delhi wieder verkündet hat, Leute, ja klar, könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, bei den Data Centern, die, hat er gesagt, Convenience, ne? Die Bequemlichkeit der Bevölkerung in den Vordergrund stellen. Ich meine, das Wasser ist inzwischen braun, was bei denen aus dem Hahn kommt, ne? Durch diese ganze Kontamination in der Art, wie die Rechenzentren da bauen. Oder wir arbeiten jetzt halt einfach konsequent auf die Superintelligenz zu, die dann alle Ressourcenthemen für immer irgendwie lösen könnt. Das ist schon eine ziemlich harte Story, ey. Also ich meine, ich nehme dir alle Daten weg, dass du es nachvollziehen kannst, nehme dir dein Grundwasser weg, sehe zu, dass die Elektrizität zu mir kommt und dass du irgendwelche komischen Methangase einatmen kannst, damit ich irgendwie mit meinen Generatoren noch mehr Energie rausballer. Aber glaub mir, Baby, die Superintelligenz kommt dabei raus und wird auch dein Leben retten. Und dabei auf dem Weg muss ich leider ganz viel Geld machen. Also das ist...
Also so geht's nicht.
Nein, und das ist die Risikohierarchie völlig ignoriert. Weil du natürlich fragst, ab wann ist denn eigentlich die ökologische Grundlage, sprich Versorgungssicherheit, so riskiert, dass du eben in besagte Kipppunkte reinkommst. Und dann ist es ja nicht nur schwerwiegend, weil wir reden über Nahrungsmittel und Getränke. Also was ist das, was wir dringender brauchen für Menschen? Noch mehr KI oder tatsächlich eine Grundnahrungsmittelversorgung, die gesund ist und verlässlich ist? Und dann ist die nächste Frage natürlich die soziale. Also will ich weiter an dem Versprechen festhalten, dass möglichst viele Menschen in dieser Zukunft einen guten Platz finden wollen? Das haben die ja auch aufgegeben. Ist denen total egal. Und deswegen ist das auch wichtig zu benennen, dass du eben in der Nachhaltigkeitsagenda immer beides versucht hast zusammenzubringen. Also das Risiko, dass wir nicht mehr nachhaltig und versorgungssicher arbeiten werden können. Und dann natürlich die Frage, und wie verteilen wir das? A, was erwirtschaftet wird und B, die Konsequenzen dessen, was wir jetzt nicht mal mehr aufhalten können. Und dann sind für mich völlig klar, Technologie und Finanzen sind Mittel zum Zweck. Und im Moment haben wir es komplett umgedreht. Wenn du dir überlegst, wer da dominiert und sagt, was noch geht und nicht auf diesem Planeten, sind es Finanzmärkte. Und die arbeiten nach einer kurzfristigen, extraktiven Logik von, ich will noch mehr Geld machen mit meinem Geld. Und deshalb ist auch da so wichtig, wie reden wir darüber? Zum Beispiel privates Kapital mobilisieren. Ich kann damit den kompletten Ausverkauf der öffentlichen Daseinsvorsorge machen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir das mit der Private Equity in Deutschland gerade machen. Dann übernehmen halt Investoren, die woanders hocken, so unsere Stromnetze, Wasserversorgung oder eben riesige Immobilien oder Krankheitsversorger oder Pflege. Und dann verändern sich natürlich die ganzen Logiken, mit denen das gemanagt wird. Weil dann sitzen da Business-Leute drin, die einfach nur den Short-Term-Return für ihre Investoren im Kopf haben und die auch nach 5 bis 7 Jahren wieder rausgehen. Das ist sehr anders, als wenn du dir überlegst, wie schafft eine Gesellschaft das mit privatwirtschaftlicher und öffentlicher Hand zusammen, eine gute Versorgungssicherung auch bei den sozialen Themen hinzubekommen. Und deshalb wären das für mich die Dinge, die ich nach vorne stellen würde.
Aber manchmal wäre sozusagen das Gegenargument, dass es manchmal der Staat ja auch dysfunktional macht. Also wenn jetzt die Deutsche Bahn ist, dann immer das erste Beispiel, da steckt zu 100% der Staat dahinter und kriegt es auch nicht hin. Also es ist ja nicht immer nur dysfunktionaler, wenn es in die Privatwirtschaft geht, um das Gegenargument zu bemühen.
Nee, ich finde, da kann man kulturell aber einiges machen. Also na klar, wenn du sagst, kurzfristig muss sehr viel mehr Verbesserung rauskommen, sonst hast du ein Thema, dann ist das sicherlich ein Impuls, der manchmal auch gerade, es tut mir leid, liebe Verbeamtung, ich bin da kein Fan von. Also ich finde das wirklich bei Berufen, die ihr Leben riskieren, für uns nachvollziehbar. Aber alles andere sehe ich die Begründung nicht mehr, warum ich für immer unkündbar irgendwo sitzen soll und dann auch noch relativ frei von Leistungsorientierung, sondern tatsächlich ja eher dieses, ich habe Lösungen gefunden und die funktionieren und ich habe ein Vorschlagswesen, nachdem das auch gutiert wird. Das sind ja Möglichkeiten, die wir unter Creative Bureaucracy Festivals und anderes ja auch diskutieren. Da muss ich aber nicht immer gleich das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen, alles, was dann eingespart wird, geht an externe Investoren. Sondern idealiter würde ich dann ja hinbekommen, dass diese Idee, dieser Spirit da drin landet und trotzdem das meiste, gerade bei öffentlicher Daseinsvorsorge, reinvestiert wird, um die Transformation immer weiterzutreiben, dynamisch, agil etc. zu bleiben. Und das sehen wir bei den Großkonzernen ja momentan genauso. Also wenn die Dividendenzahlungen oder eben Aktienrückkäufe priorisiert werden und ich dann schreie ich nach dem Staat, also liebe Grüße in die Automobilindustrie, wenn ich es nicht hinbekommen habe, aber trotzdem kippe ich noch nach außen das Geld raus, um dann zu sagen, ich brauche jetzt eine Steuererlass, um überhaupt noch wieder investieren zu können, dann passt irgendwas nicht zusammen. Und da brauche ich auch nur ganz in Ruhe in die Ideengeschichte der Ökonomie zurückgehen, um zu merken, dass da Dinge entkoppelt wurden, die aber zusammenbleiben müssen, damit Märkte funktionieren können. Ich kann nicht dem Finanzmarkt oder Kapital erlauben, in ganz anderen Logiken extern rumzufluktuieren und kurz reinzukommen, sich was zu nehmen, wieder rauszugehen, wenn ich möchte, dass über diese Märkte das Reale gesteuert wird. Da muss ich zusehen, dass die ungefähr in einem gleichen Raum unterwegs sind. David Ricardo war die Grundlage dessen, wie dann auch ein komparativer Vorteil durch Handel entstehen kann. Oder Adam Smith hat klipp und klar gesagt, es gibt produzierende und nicht produktive Tätigkeiten. Und dieses Eigennutzverfolgen funktioniert nur bei denen, die produktiv tätig sind. Und diejenigen, die zum Beispiel Geld hin und her schieben oder Versicherungen machen, das sind nur Intermediäre oder auch Handel. Er hat gesagt, das sind nicht produktive Tätigkeiten und die sollten eine Vergütung bekommen, aber sich nicht als produktiv Tätige einen Mehrwert abschöpfen dürfen. Und dann nach ihrem eigenen Interesse arbeiten und dann kommt das, was er ja immer gesagt hat, aus der unsichtbaren Hand Mehrwert für alle raus. Er hat schon klar benannt damals, dass das eher extraktive Tätigkeiten sind. Was haben wir jetzt gemacht? Da sitzt die Macht. Bei den Tätigkeiten, die nicht produktiv sind. Und dann hast du mit Herman Daly noch jemanden, der dir klipp und klar sagt, ja gut, du musst halt aufpassen, wenn du Preissignale nutzen möchtest, dass sie wenigstens auch Knappheiten korrekt angebieten und anzeigen. Aber wenn du erst gesagt hast, ja, durch Kolonialisierung und andere Sachen kann ich überall auf dem Planeten zugreifen, auf meine Ressourcen und sie mit zu mir holen oder die Atmosphäre bepreise ich eben nicht oder jetzt die Biodiversitätsregion, die wir schützen müssten oder die Ozeane, die wir schützen müssten, damit eben ausreichend Regeneration stattfinden kann. Wenn wir das alles nicht machen, dann kannst du nicht sagen, dass die Märkte für mich das regeln werden. Und das sind allein nur drei Beispiele, wo Ökonomen völlig klar gemacht haben, entweder wir haben strukturell die Voraussetzungen dafür, dass wir sagen, es kann eben dann auch mit privatem Kapital genau dieses Positive entstehen, was du sagst. Und wenn die aber nicht gegeben sind, die Voraussetzungen, dann kann ich noch so oft sagen, die werden es schon richten, sie werden es nicht richten. Aber das ist nicht ein Argument, dass es die Staaten automatisch besser können. Da müssen die auch eine entsprechende Update in den Anreizsystemen, aber auch vor allem in der Kultur bekommen.
Wie kriegt man es denn hin, dass die Macht wieder zu den produktiven Bereichen zurückkommt?
Ja, ich glaube, das ist im Moment für mich die Gretchenfrage. Also wie schaffen wir das, dass das Finanzkapital wieder rückgebunden wird an reales Kapital? Das war ja die ganze Idee hinter dem Green Deal. Da klar war, wir haben zu viel Geld, was um den Globus flottiert, in zu wenigen Institutionen inzwischen konzentriert. Die haben ja Macht über ganze Volkswirtschaften. Auch so eine Standardsetzung vom MSCI, dem größten Standardsetzer für die sogenannten ETFs, wo wir ganz viel Geld reingeben und dann schieben die Milliarden rein, raus und so weiter nach Anlagekriterien. Das ist für einige Schwellenländer ein riesen politischer Auftrag, sich diesen Kriterien und Standards entsprechend anzunähern, damit sie überhaupt Rezipienten von diesen Geldmassen werden können. Das heißt, du hast im Grunde genommen dort die Definition darüber, was wir uns leisten können und nicht. Und es müsste ja aber genau umgedreht werden. Und deshalb fand ich den Green Deal gut in vielen Bereichen. Selbst wenn man sagt, einzelne Instrumente waren vielleicht noch falsch geschnitzt, war das, was da drüber schwang. Dass es hieß, wir müssen es ja für privatwirtschaftlich agierende Menschen, ob sie Anleger und Anlegerinnen sind oder ob sie Produzentinnen und Produzenten sind, leichter machen, ihre Geschäftsmodelle entsprechend so auszurichten, dass sie uns helfen, nicht nur die Natur wieder sicher aufzubauen, sondern die soziale Verteilung dabei auch mit berücksichtigen zu dürfen. Und deshalb gab es diese Taxonomie zur Klassifizierung von Investitionen beispielsweise. Oder es gab eben diese Berichtspflichten, also es gibt sie noch, jetzt werden sie sehr abgeschwächt, um zu sagen, wir müssen ja erstmal die Daten auch sammeln, mit denen wir verstehen, welche Risiken, aber auch Chancen in unterschiedlichen Geschäftsmodellen sind. Als nächstes wäre es natürlich wichtig gewesen, dann, und da war Landwirtschaft nur ganz groß in der EU ja immer, im Sinne von, wo läuft viel Geld rein, wie können wir die Anreizsysteme und die Subventionen etc. so neu ausrichten, dass wir tatsächlich auch sagen, diese nachhaltigen Geschäftsmodelle stehen im Fokus, anstatt dass wir einfach nach Fläche und Gießkanne rauskippen. Und deswegen war es für mich jetzt so ein Drama, dass man gleich am Anfang, als es anfing zu wirken, dem Druck derjenigen, die keinen Bock hatten mitzumachen, nachgegeben hat. Weil es jetzt von vielen Firmen, die ich kenne, die gesagt haben, wir machen das mal, eigentlich erst so dieser Moment von, aha, jetzt haben wir es kapiert, eingetreten ist, jetzt, wo wir die ersten Berichte haben, vor allem die, die gesagt haben, wir kippen das nicht nur in die Compliance-Abteilung, also die sollen wir dafür sorgen, dass wir diese Berichte bei den Wirtschaftsprüfern abgeben und dann nie wieder, möchte ich mal, genervt werden, sondern die das mit ihrer Risiko- und Innovationsabteilung zusammengeschaltet haben. Gesagt haben, jetzt haben wir eine andere Sicht auf das, was wir eigentlich gerade tun und nicht. Und jetzt können wir eigentlich anfangen, diese Transformation nicht nur zu sehen und vorauszuschauen, sondern auch zu argumentieren gegenüber unseren Investoren. Wenn ich nämlich gar keine Finanzplanung entlang von beispielsweise einem verbindlichen Klimatransitionspfad, der jetzt auch angezählt wurde, ob man den noch braucht oder nicht in einem Konzern, wenn ich das nicht habe, dann fällt es mir viel schwerer, den Investoren gegenüber zu argumentieren, dass ich aber diese Investitionen tätigen muss, weil es tatsächlich gefordert wird. Und deshalb ist das so nervig, dass wir bei jeder Regulierung nur von Einschränkungen sprechen. Es sind ganz häufig auch einfach eine Umorientierung der Baseline, eine Umorientierung des Standards. Und deshalb sind für mich Banken, die langfristig investieren, und Rückversicherer und Versicherungsbranche gerade die Akteure, denen wir noch viel mehr zuhören sollten, weil die nämlich gar nicht dieses kurzfristige Extraktive machen können. Und die sagen, Leute, das ist uns ein bisschen egal, ob Donald Trump jetzt die EU dazu zwingt, das alles zurückzumachen. Von uns kriegt ihr nur Geld, wenn wir das sehen können. Und wenn wir eben irgendwann nicht mehr rückversichern können, dann könnt ihr uns vielleicht mal erklären, wie der Kapitalismus noch funktionieren soll. Also das sind eigentlich die Akteure, die momentan sehr wirtschaftlich sprechen. Die sind aber langfristig orientiert. Und momentan ist alles in diesem Kurzfristwahnsinn von, oh, wie retten wir dies noch und wie retten wir das noch, unter diesem Druck, der vor allem eben auch aus den USA und China kommt. So ist ja der Diskurs bestimmt.
Jetzt, wenn man dir so zuhört, dann merkt man, wie komplex die Zusammenhänge sind, wie kompliziert Wissenschaft sind. Und deswegen würde ich eigentlich gerne nach diesen ganzen Ausführungen nochmal an den Anfang springen und fragen, weil du ja wirklich die Schnittstelle zu den Medien auch bist. Wie schafft man es, diese komplizierten Erkenntnisse, die du und andere Wissenschaftler gesammelt haben, wie schafft man es, die runterzubrechen und in unserer Social-Media-Welt an die Leute zu bringen?
Also ich finde, zwei Sachen total wichtig insgesamt, sich zu überlegen, wie kann Politik eigentlich noch funktionieren, wenn ich bereit will, ich alles, was durchgestochen wird, auch publiziere. Ich habe das auch mit Top-Hauptstadtjournalisten, die ja sehr einflussreich sind, diskutiert. Da habe ich dann schnell gehört, naja gut, die müssen es halt nicht durchstechen. Ich nehme es ja nur und sonst nimmt es mein Kollege. Aber damit nimmst du ja den Raum, um überhaupt erstmal Kompromisse auch diskutieren zu können. Und das Zweite ist, wenn Kompromisse entstanden sind, dann werden die so zerfleddert, dass man einzelnen Gewinner-Trophäen übergeben kann. Das ist sogenannte Horse-Race-Journalism. Also man kann nicht sagen, wie super, ihr habt euch alle bewegt, mega, danke. Thema, ne, jetzt mit der Kommission vielleicht. Sondern, ah, der Scholz hat dem Habeck und der hat dem und so weiter. Wird dann sofort zerfleddert. Und dann sitzt du da und von medial interpretiert bei deinen Wählern, Wählerinnen oder deiner Partei und hast verloren. So. Und das heißt, diese zwei Dinger wirklich mal zurückzustecken, wäre eins. Und dann in der Art, wie ich darüber spreche, haben wir mal einen Debattenkompass gemacht, wo ich gesagt habe, lass uns mal diese vier Fragen mal machen. Einmal, jeder Artikel startet mit der Frage, worum geht's eigentlich? Anstatt, dass wir uns sofort über eine Maßnahme tierisch aufregen, erstmal zu sagen, ah, pass auf, wir haben ja klar, wir wollen Klima schützen, aus den und den Gründen. Maßnahmenmäßig haben wir gesehen, Fleischkonsum ist oben drin. Das heißt, wir fangen mal an zu überlegen, warum wir öffentlich subventioniert in den Kantinen ständig Fleisch anbieten. Das könnten wir doch mal korrigieren, weil wir wissen, Menschen werden viel genatscht von dem, was ihnen einfach gemacht wird. Das heißt, wir nehmen mal einen Tag mehr, wo wir vegetarisch nehmen. Das wäre eine ganz andere Form als, boah, die Grünen wollen dir das Schnitzel verbieten. So, ne? Und das Zweite ist dann eben auch zu sagen, wenn wir das nicht machen, wäre es ganz gut, wenn wir andere Vorschläge hätten. Weil das Problem müssen wir ja irgendwie in den Griff bekommen. Und das heißt, wenn ihr das ablehnt, dann sagt uns doch bitte, wie wir es stattdessen machen können. Und dann hätte man wenigstens einen Ideenwettbewerb, wo man so ein bisschen weiß, was funktioniert und nicht. Und vor allem auch weiß, wenn wir gar nichts tun, was sind dann die Konsequenzen. Und dann wäre natürlich die letzte Maßnahme, dass man zeigt, was passiert eigentlich schon. Also wir haben dann immer gesagt, wo passiert was? Also von wem kann man lernen? Ne, weil wir sind ja schon neben diesen ganzen, ich würde mir selber was ausdenken, es ist sehr überzeugend für einen Großteil, wenn man sieht, ach, das passiert schon. Und das, also entweder kann man sich nicht rausreden, oh, ihr spinnt, das ist alles utopisch, der deutsche Sonderweg, das ist die eine. Aber natürlich die andere Sache, bei denen, die wollen und gerne bei der Lösung dabei wären, so, ach, guck mal, da können wir uns was abgucken. Das heißt, das haben wir als viertes oder als drittes im Gang und als viertes, so dieses, oh, ist nicht durchgekommen, jetzt ist es zu spät. Jetzt zum Beispiel, ne, dieses läuft ins Leere. Das stimmt ja gar nicht. Es läuft nicht ins Leere, sondern es ist schwerer geworden, den Drive aufrechtzuerhalten. Aber es sind immer noch ganz viele unterwegs und die machen was. Und deshalb da mehr Aufmerksamkeit wieder hinzugeben. Und natürlich auch zu zeigen, wenn jetzt ein Gipfel fehlgelaufen ist, dann ist der nächste Gipfel da und da. Weil Zukunft sich dauerhaft verändert, je nachdem, was wir machen oder eben nicht machen. Also das wären so die vier Fragen für mich. Worum geht es eigentlich? Was ist der Umkehrschluss? Wer macht schon was? Und wo ist der nächstmögliche Schritt, mit dem man dann ein Thema auch ganz anders eben auffächern kann? Ich weiß nur noch nicht genau, wie wir es als Social Media kriegen, ehrlich gesagt. Also wir versuchen es ja hier und da eben immer gerade auch mit so Hintergründen und das zu erklären. Aber die Bytes sind vor allem auch, merke ich ja auch, was geht viral, ist, wenn du dich eigentlich gerade wieder irgendwie mal aufregst und sagst, wer es eigentlich gerade wieder Mist gemacht hat. Also die Einladung ist da und ich merke das schon an den Resonanzen. Ich weiß nicht, ist bei euch auf unserem Podcast, wo man mal in Ruhe die Sachen auseinanderpickt. Aber es ist natürlich momentan noch eine kleinere Bubble. Ich hoffe eben, dass irgendwann diese Sättigung von ständig aufregen und ständig nur diskutieren, was nicht geht, wieder wie so ein Pendel ein Stück weit zurückschlägt.
Du machst dir ja jetzt den ganzen Tag so Gedanken um Zukunft, hast es gerade auch nochmal erwähnt, dass Zukunft immer wandelbar ist. Jetzt vielleicht auch nochmal so an unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Was stimmt dich gerade hoffnungsvoll, um auf einer guten Note zu enden?
Selbst bei Leuten, die vorher sagen, das interessiert mich alles nicht oder so, wenn ich mich hinsetze und einmal zuhöre, warum interessiert es dich denn nicht? Also die Frage, warum, ist so super wichtig. Also es ist tatsächlich in der Komplexitätsforschung eine, mit der man von Symptombekämpfung, ja hier ein Pflaster draufkleben, da zu den Wurzeln eines Problems kommt. Warum ist es so? Warum ist es so? Warum ist es so? Es hat so ein bisschen wie diese nervigen Fragen, mit denen wir alle unsere Eltern malträtiert haben. Aber die sind gerade in so Zeiten, wo vieles wackelig ist, total hilfreich, um wirklich an so Letztbegründungen ranzukommen. Also muss es so? Ist es wirklich so? Und warum? Und wer sagt das? Und das nicht wie es, sondern wirklich interessiert. Und weil wir dann eigentlich eher anfangen, auf einer Ebene miteinander zu sprechen, wo es häufig um ja, ganz persönliche Themen geht oder Ängste geht oder Sorgen geht. Und dann kann man erstmal auch wieder zusammenhocken, weil sobald man nicht das wegdrückt, sind wir alle erstmal Menschen und denken, puh, also eine positive Zukunft wäre schon etwas, was es uns wieder leichter machte. Und das ist bei mir bisher nicht weggefallen. Es gibt natürlich einige Situationen, die lassen es nicht zu, weil die gleich schon auf Konfrontationen angelegt sind und so moderiert werden oder eben auch die Stimmung schon so aufgeheizt wird. Da versuche ich dann auch zu vermeiden, hinzugehen und mich dann irgendwie so die Lady von der Nachricht, die man mal einlädt, um sie niederzumachen, so ungefähr. Da musst du so ein bisschen auch suchen, welche Situationen funktionieren. Aber die Verbindung zu suchen hat bei mir so oft wirklich funktioniert und dann, deshalb liebe ich, glaube ich, die Wissenschaft so, diese Lust. Und ich bin mir auch ganz sicher, Thema Wachstum, dass das eigentlich unser Treiber ist, nicht immer mehr haben wollen für mich, sondern wir lieben es, Puzzle zu lösen. Also Menschen sind so die neugierigste Spezies und haben diese totale Superpower, Sachen voneinander zu lernen, sich zu erzählen, ne, ganze Geschichten von Wissen aufzubauen, dass du nicht immer wieder von Null startest, sondern so einen Kanon an Wissen mitbekommst. Und deshalb bin ich wirklich fest davon überzeugt, wenn wir erlauben, die Challenge klar zu definieren und den Raum zu geben, zu sagen, du bist wichtig, komm, mach mit, da kann immer wieder total tolle Sachen kommen.
Das ist doch ein sehr schöner Schluss. Und ganz zum Abschluss gibt es bei uns immer einen Musikwunsch. Und deswegen fragen wir auch dich, wie alle unsere Gäste, welches Lied wünschst du dir und warum?
Also es gibt eine so eine Hymne, die ich immer wieder höre. Es ist auch etwas, was ich an der lateinamerikanischen und südamerikanischen Kultur so liebe, dass die ganz anders über diese, wer sind wir Menschen, warum ist tatsächlich Liebe so wichtig und die Naturverbundenheit, ist Mercedes Sosa, die einfach Gracias a la vida singt. Und das ist immer wieder für mich so eine Erdung, bei allem, was gerade kompliziert ist, erstmal zu sagen, boah, danke, dass wir hier sind und danke, dass wir hören können, sprechen können, lieben können, ein Herz haben, was sich öffnen darf. Es gibt von Imani so eine Variante von Wonderful Life, die hat so richtig schön Rückendruck. Also da muss man aber gucken, die heißt, ich schick's euch die. Es ist eine Konzertvariante von ihr, aber die ist wirklich wunderbar. Also die kann man sich auf die Ohren packen und man läuft einfach ganz anders.
Perfekt. Dann hören wir dieses Lied. Freuen uns sehr darüber, freuen uns sehr, dass du bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht und wünschen dir alles Gute.
Vielen Dank.
Vielen Dank an euch, dass ihr euch die Komplexität gegeben habt an einem schönen heißen Montagmorgen.
Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun in your eyes, the heat is in your hair. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not stand there on my own. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. I need a friend. Oh, I need a friend to make me happy and not so alone. Look at me here on my own again, up straight in the sunshine. And no need to run. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life.